Ja, servus und willkommen zurück zu Teil 3 unserer Civilized 2 Druckbetankung, die Show. Sehen Sie jetzt quasi das, was wir eben schon begonnen haben in Teil 2 in der Vollendung. Wir haben gerade eben einen RSS-Reader geschrieben. Den wollen wir jetzt verschönern mit sogenannten Styles und ein paar Tricks aus Blend, um das Ganze auch ein bisschen anspruchsvoller oder schicker darzustellen.
Da bin ich aber neugierig, wie wir das anstellen. Wir zwei Entwickler, die von Design keine Ahnung haben, wobei ich glaube, du bist ein bisschen vorbelastet, du hast öfters was damit zu tun.
Ich kann wunderschöne Buttons gestalten. Was wir jetzt mal machen werden, wir werden halt mit Templates oder Vorlagen arbeiten, also deutschen Vorlagen, englischen Templates, und das Ganze werden wir mit Expression Blend machen und ja, damit ein paar Ressourcen arbeiten und ähnliches. Schauen wir uns doch erstmal an, was wir eben verbrochen haben. Das ist ganz viel Code. Jeder Designer ist jetzt hier erschrocken. Semikolon und so. Und hier sehen wir den doch ja sehr
rudimentären RSS-Reader.
Ja, aber auch so eine gewisse Einfachheit hat auch eine Schönheit. Ne?
Also ein Entwickler, glaube ich, könnte sich damit anfreunden. Ja. So der normale User draußen hätte ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Buttons nicht rund sind zum Beispiel.
Ja. Runde Buttons sind wichtig, weil die Maus sich immer sonst an den Ecken stößt. Und ja, gut, das wollen wir jetzt mal schöner machen. Das gleiche Projekt haben wir quasi hier in Expression Blend auch schon offen. Und ja, wo legen wir los? Zum einen ist diese Anwendung ja noch grundsätzlich gefixt auf eine bestimmte Größe. Ja, da wären wir. Hier unser rudimentärer Player. Und den wollen wir ein bisschen schicker machen. Er ist gefixt auf eine feste Größe. Das ist nicht so geschickt. Das heißt, schauen wir uns mal das User Control an. In Properties, dort steht drin, bei Layout, ja, er ist 400x300 groß. Das schränkt ihn quasi ein auf 400x300. Was ist aber, wenn wir 600x400 oder 500x800 haben wollen? Oder vielleicht sogar 200x900 oder 100x300?
Dann müssten wir wahrscheinlich jedes Mal die Größe ändern.
Ja.
Nein, glaube ich nicht.
Nee. Es gibt einen kleinen Trick, und zwar auch hier Höhe und Breite, sagen wir automatisch, und dann wird die Größe automatisch angepasst. Ganz wichtig dabei ist, dass wir hier das Grid entsprechend definiert haben. Wir wollen, dass diese Adressen immer links stehen und nicht zu groß werden, dass die Textbox, nur die Textbox soll mitwachsen und am Ende die Buttons sollen nicht mitwachsen. Deswegen haben wir diese Spalten hier fixiert, sogenanntes Pixel Size gemacht. Das heißt, wir können sie auch nachträglich noch verändern, wieder größer machen. Ungefähr so. Und wenn man das etwas ungeschickt anfasst, wie ich gerade, gibt es einen kleinen Trick, und zwar
STRG-Z.
Das auch. Einfach hier oben daneben klicken. Ganz wichtig, daneben klicken, nicht da drauf. Und daneben, dann markiert man die Spalte und kann die hier nochmal absolut positionieren. Ich sag mal, 40 Pixel soll das Ganze breit sein. Und das kann ich hier vorne auch machen, daneben klicken.
Ich sehe schon, es gibt so ein paar kleine Tricks, auf die kommt man auch selber gar nicht. Die muss man irgendwann mal gesehen haben. Ne?
Ja, deswegen zeige ich sie ja auch jetzt. Ne? Also die Spalten sind einmal 80 und einmal 40 Pixel groß. Und das gleiche mache ich auch hier mit, daneben klicken und auch hier neben. Die sollen natürlich gleich groß sein. Und zwar Pixel-sized. Und zwar sollen die auch, sagen wir mal, 30 Pixel groß sein. Das ist so dafür ganz in Ordnung.
Reicht uns auf alle Fälle.
Ja. Und hier unten, das ist automatisch groß und die Liste, die da drin ist, ist leider momentan schlichtweg leer. Deswegen sehen wir es nicht und deswegen haben wir diesen Effekt. Aber wir können die Designzeitgröße verändern und da sehen wir dann auch schon mal, was wir gemacht haben, was passiert. Vorne der Text bleibt gleich und die Buttons bleiben auch gleich, nur die Textboxen verändern sich. Und damit haben wir schon wesentlichen Teil gemacht, damit die Anwendung im Vollbild oder im Vollbrowser angezeigt werden kann. Ein anderer schicker Trick ist auch noch, wir haben jetzt hier ein Grid definiert und da haben wir hier oben unsere Buttons, unsere drei Elemente. Da suche ich mir jetzt den Text aus. Ich möchte den Text immer in der Mitte haben von der Spalte und nicht oben angeklatscht. Deswegen sage ich hier unter Horizontal Alignment bitte Center, dann ist das in der Mitte. Und damit es nicht ganz am Rand dran geklatscht ist, gebe ich den meistens immer noch ein Margin von 4. Dann ist das ein bisschen abgerückt. Und das gleiche mache ich auch hiermit. Bitte in der Mitte zentrieren. Und hier sehen wir schon, dass da auszusehen irgendeine Margin von 4 nach oben eingetragen wurde. Deswegen ist das zwar in der Mitte, aber plus 4 nach unten geschoben. Hierfür raus ist wieder in der Mitte und ein Margin links, dass das einen kleinen Abstand hat. So, damit ja, hätten wir so ein bisschen schon mal das Ganze gemacht. Auch hier der Text ist, die Textboxen sind ein bisschen ja, nach oben ausgerichtet, deswegen füge ich auch nochmal 4 und unten auch 4 an, dann sind die so ein bisschen, ja, sehen sie ein bisschen kompakter aus. Genauso kann man das bei den Buttons auch machen, dass man sie zwar komplett auf die Größe zerrt, aber mit kleinen Abständen rechts und links versieht. Und eben hatten wir dann festgestellt, dass wir den Suchbutton gar nicht brauchen. Deswegen entfernen wir den einfach hier und haben hier, ja, und lassen wir den mal zu Demonstrationszwecken erstmal drin. Genau. So, was auch immer sehr, sehr schön ist, wenn man das Ganze vielleicht mit einem Rahmen versieht oder einer schönen Hintergrundfarbe macht, so ein Rahmen und grenzt das Ganze ab in vielleicht, wenn das Ganze in eine Webseite eingebettet wird, kriegt das einen Rahmen. Da gibt es ein neues Control in Silverlight, das heißt Border. Mit Hilfe eines Borders kann ich jedes beliebige Element nehmen und einen Rahmen drum bauen.
Aha, okay. Kann ich auch noch nicht.
Kann ich auch jederzeit hier machen, und zwar, also ich kann beliebig generell Objekte nehmen, wie zum Beispiel diese drei, und die in irgendwas reingruppieren. Mhm. Group into Border. Das mache ich aber jetzt mit dem Hauptelement, mit dem Layout-Root, und sage Group into Border. So, und tada, ja, nicht wirklich viel passiert, außer der Border, wenn man den hinzufügt oder was gruppiert, kriegt direkt die aktuelle Größe als Größe mitgeteilt. Ist nicht so praktisch, das wollen wir nicht. Deswegen sagen wir automatisch und automatisch. Und der Layout-Root innen drin kriegt auch eine Größe. Okay. Da setzt man das wieder zurück, muss man wissen. Und dann funktioniert es wie gehabt. Wir sehen den Border standardmäßig erstmal nicht, weil der Border keinen, ja, Rahmen hat, keine Dicke. Und hier gehe ich hin und bei Border Thickness sage ich jetzt einfach mal 4, 4, 4, 4. Und dann sehe ich, dass sich das innere Innenleben schon ein bisschen nach innen zusammenstaucht. Und 4, 4, 4 ist jetzt sehr gering, deswegen machen wir 8, 8, 8 und es wird größer. Nichtsdestotrotz, wir sehen ihn immer noch nicht, weil er schließlich keinen Rahmen hat.
Keine Farbe hat.
Keine Farbe.
Oh, okay.
Deswegen gehen wir hier hin und sagen, er soll der Border Brush, das soll eine gewisse Farbe bekommen. Ja, hier sehen wir schwarz oder rot. Rot ist jetzt für die Aufzeichnung ganz gut. Und ganz, ganz wichtig, bei Web 2.0 Anwendungen, die müssen ja immer runde Ecken haben.
Absolut.
Deswegen gibt es die Eigenschaft Corner Radius. Und ich sage hier mal, Corner Radius ist 4. Dann sieht man schon, dass hier ein bisschen abge...
Okay.
Oder Corner Radius einfach 8 eintippen. Man kann auch für jede Ecke einen anderen Radius eintragen.
Das und würde ganz schön abgefahren ausschauen, glaube ich.
Ja, und das ist schon ziemlich gut. Ne? Ja. Innen drin, unser Grid selber, hat eine Hintergrundfarbe. Und zwar ist das Grid, hat einen Background weiß. Wenn ich den ja, vom Grid loslösen möchte und an den Border dran fassen möchte, dann setze ich den auf, ja, transparent, dann sehen wir nur noch die Elemente, Liste und Textbox mit Hintergrund. Mhm. Das kommt auch von denen. Dann kann ich bei Border auch noch hingehen und auch hier einen Background setzen. Sowas.
Oh ja, sehr schön, da
sowas,
kann man gar nichts mehr lesen.
Mhm. Gut. Ja, aber finde ich insofern immer ganz schön, sowas. Um vielleicht kleinen Abstand noch hinzukriegen. Wir sehen hier, dass das Innenleben direkt an den Rahmen ranklatscht. Kann man hier auch arbeiten mit ja, Margins und Paddings. Paddings bedeutet, das, glaube ich, das Innen.
Margin ist der Außenabstand zum nächsten, genau, Element, und Padding ist der Innenabstand zum nächsten Element.
Genau, deswegen Paddings. Und dann sehen wir, dass der Rahmen hier oder das Innenelement, das hier quasi 4 oder gar, vielleicht machen wir es auch 8, Punkte Abstand bekommt. So, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Den Rahmen machen wir mal tatsächlich, versuchen mal schick zu sein. Und zwar, ja, den Border Brush, der bekommt jetzt auch so einen Farbverlauf. Das ist jetzt schwarz nach weiß, aber vielleicht machen wir ihn ja, ein bisschen wild. Ne? So.
Ich hätte ihn jetzt intuitiv genau andersrum gemacht wie die Hintergrundfarbe. Oben ist er schwarz nach weiß, ich habe den Border jetzt mal weiß nach schwarz gemacht, aber nö.
Das ist ja langweilig.
Ja, stimmt. So, im Gegensatz zu dem, was du machst, ist es absolut langweilig.
Das ist groß. Verrückt. Ich finde, das ist große, große Kunst. Jetzt wird es noch wilder. Wir können diesen Brush natürlich auch so verändern.
Racing-Streifen, nicht schlecht.
Ja, und das können wir dann auch mit diesem Pfeil nochmal customizen. Und, also jetzt ehrlich, das ist wirklich, also das sucht seinesgleichens, ne?
Absolut. Darf ich dich ab jetzt Oliver Zebra-Scher nennen?
Ja, ja.
Gerne,
ja,
danke.
Ja. Gut, damit wir das Innenleben auch sehen können, machen wir Background Brush vielleicht nicht ganz schwarz, sondern ja, das können wir auch innen drin noch wilder gestalten, auch so. Ja, das gibt dem schon recht guten metallischen, ne? Also ich finde es toll. Aber vielleicht...
Ich habe Angst, was zu sagen, weil ich glaube, du lässt mich dann designen und das endet tatsächlich in einer Katastrophe. Also, ich finde es toll, Oliver. Ich finde es wirklich gut.
Also ich finde, das sieht schon mal interessant aus. Interessantes Element, was man verändern kann, ist zum einen, diese Result-Liste hat natürlich von vornherein auch erstmal einen Rahmen. Den Rahmen wegzunehmen ist immer toll, weil dann hat man nicht so einen komischen blauen Rahmen drumherum. Und den Hintergrund kann man auch wegnehmen, dann hat man quasi dort einen transparenten, dann sind die Items, die nachher angezeigt werden, auch beinahe transparent. Mhm. Da müssen wir auch noch auf was aufpassen. Oder aber, auch immer ganz nett ist, wenn man hier das vielleicht auf schwarz setzt, aber mit einem Alpha-Blending von 10% oder...
Also leicht milchig drüber dann, ne?
Ja, 50%. Ja, machen wir das so, 50% gestalten. Ja, gehen wir nochmal aufs ganze Control, ziehen es größer und denken so, wow, großes Kino. Ganz, ganz groß. Also, ich muss mich wieder selber loben.
Großartig. Ja, es bleibt nichts anderes zu sagen, außer großartig. Nein, wenn wir uns kurz erinnern, wie das vorher ausgeschaut hat, ganz ehrlich, es schaut wesentlich besser aus. Wir hatten vorher diese Entwickler hingeklatscht Ansicht vom Design her. Kein Kommentar gerade zur Background-Logik. Aber jetzt mit diesen paar Einstellungen, Klicks, Rendern, Hintergrundfarben, haben wir da draus eigentlich einen Unterschied gemacht wie Tag und Nacht. Jetzt, ohne den Anspruch zu haben, dass es jetzt wirklich schön ist, aber wir haben sehr, sehr viel verändert mit wenig Klicks.
Ja, ganz ohne den Code zu ändern. Was wir jetzt noch machen, diese Buttons vielleicht ein bisschen verändern und da gehe ich mal genau auf diesen Button drauf, möchte von ihm das Layout verändern. Und ich finde diese Windows-Buttons hier recht schick. In Win 7 sind die sehr, sehr schick geworden und Win 6 waren sie auch, an Windows Vista auch sehr schön. So was in der Art möchte ich mal bauen. Das ist ganz, ganz einfach eigentlich. Rechte Maustaste auf das Control gehen, was man anpassen möchte. Und dann sagen Edit Control Parts. Und dann kann ich jetzt nehmen, diesen Original-Button in seine Einzelteile zerlegen und verändern, jede Einzelheit. Ich gehe mal hin und lösche ihn komplett. Tschö. Und nenne das Ganze jetzt... Vista Glass Button Control Template. Huch, plötzlich alles weg. Aber wir kommen gleich wieder hin. Wir haben jetzt hier unseren Bereich, wo wir quasi unseren neuen Button neu zeichnen können.
Ganz kurz, haben wir jetzt noch einen Button da drauf liegen eigentlich? Also, wenn wir jetzt die Applikation starten würden, wäre das immer noch ein Button, oder?
Ja, es wäre ein Button, aber es ist nicht zum Klicken da. Also, wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich ein Viereck reintue, wäre wieder was zum Klicken da.
Okay.
Weil es ist nichts drin, was man anklicken kann, beziehungsweise das Grid ist transparent. Und auch hier, ich füge einfach ein Viereck hinzu und mache das bisschen mit runden Ecken versehen, ich sage den Rahmen, der Stroke, der ist transparent, 50%, dann scheint es ein bisschen durch. Die Füllung setze ich jetzt mal auf komplett schwarz, aber auch 50% durchscheinend lassen. Und beziehungsweise, da möchte ich gleich einen schönen Trick anwenden. Und zwar, vielleicht, dass es ein runder Farbverlauf ist. Also Farbverlauf haben wir hier in Linear. Ich möchte einen runden haben. Und ich möchte gleich... Jetzt drehe ich immer irgendwie so um.
Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ich verändere noch den Centerpoint von dem Ganzen.
Ah, Mist. Also, wow. Also, das... Hier setze ich quasi... Ne, Ctrl-Z ist mein Freund. Ich verschiebe quasi das Element so nach hier unten.
Ich habe so die Anmutung von einem Lichteffekt, so ein Anstrahlen von unten.
Ja, und den möchte ich nachher rot machen. Aber man kann das Ganze auch noch ein bisschen größer machen. Ich drücke jetzt mal Shift und Alt gleichzeitig, dann wächst es proportional. Und ja, aber jetzt soll er erstmal schwarz sein.
Oh, okay.
So, dann möchte ich noch so einen kleinen Scheinreflexionseffekt drüber machen.
Ein Scheinreflexionseffekt?
Also Scheineffekt. Und dann nehme ich mir noch ein Viereck, beziehungsweise ich nehme das existierende Viereck, kopiere das einfach nochmal hier rein. Und das hat allerdings ist weiß. Und das kriegt auch direkt zum Margins, und zwar 1, 1 und... eins nach oben und eins nach unten, das ist egal. Der Stroke, den entfernen wir. Und ja, da möchten wir jetzt die Füllung etwas verändern. Das kriegt auch, oh, Entschuldigung, Farbverlauf so ein, aber andersherum. Und ich möchte diesen Farbverlauf so haben, dass der immer in der Mitte endet. Egal wie groß der Button ist, es soll immer in der Mitte enden. Deswegen muss ich wieder auf mein Grid zurück und setze in der Mitte meines Grids eine neue Row hinein und definiere mal die Rows als 0,5. Das sind, entspricht 50%.
Die sind Star? Beiden. Was bedeutet Star?
Star ist Prozent.
In der Row. Okay.
Und ich docke das einfach hier oben an.
Ich bin total gespannt, was bei rauskommt. Bisher habe ich noch keine Vorstellung von dem, was du machst, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass es was wird.
So, komplett weiß, aber hier auch das Alpha-Blending auf 0 und hier das Alpha-Blending mal auf 50%. Sagen wir mal 60%. Sollen wir nicht so geizig sein heute? Wir haben ja genug Prozente. So, da hätten wir jetzt unseren ja, leichten Reflexionseffekt auf dem Button von oben. Und jetzt möchten wir auch irgendwo den eigentlichen Inhalt sehen. Und dazu brauchen wir einen Content Presenter. Das ist im Prinzip ein Platzhalter. Content Presenter. Den füge ich hier ein. Und der ist jetzt plötzlich komplett groß. Und weil der Text bzw. der Button generell eine Vordergrundfarbe von außen vorgegeben hat, sehen wir jetzt erstmal keinen Text. Aber ich zentriere den einfach mal in der Mitte mit diesen beiden Zentriermethoden. Und gehe mal aus der Vorlagenbearbeitung raus und habe hier meinen Load-Button. Mhm. Beim Load-Button, der hat einen Foreground-Color und darauf basiert der Content-Presenter drin. Wenn ich den jetzt auf weiß setze, dann sehe ich genau das, was ich haben wollte, diese Punkte. So, was hat es eben mit dieser roten Effekt auf sich? Ich gehe nochmal zurück in mein Template, Controlled Parts, Template, Edit Template und möchte jetzt die Zustände des Buttons je nach Status verändern. Standardmäßig sieht er so aus, der Button, schwarz. Hier haben wir sogenannte States, Zustände. Zum Beispiel gibt es den Zustand Mouse Over. Und beim Mouse Over, wenn ich draufklicke, beginnt er sofort den Recording-Modus anzustoßen. Alle Änderungen, die ich jetzt mache, zeichnet er auf.
Okay.
Und ich markiere jetzt mein erstes Viereck und wir erinnern uns, dass das erste Viereck hatte ja unten so einen, so einen roten Schein, das möchte ich aber auch erst jetzt haben und selektiere mir hier den Farbverlauf von der Füllung aus und ich sehe, dass der jetzt so rot scheint.
Okay.
Und wenn der Mouse-Button pressed ist, möchte ich, dass dieser Scheineffekt blau wird.
Oh, jetzt wirst du aber wagemutig.
Ja. Und wenn der Button zusätzlich, wenn er einen Fokus hat, möchte ich, dass der Stroke außen knallig gelb ist, damit ich sehe, dass der Button ja markiert ist.
Ausgewählt, ja.
Okay. Ja, nehmen wir vielleicht rot, genau. Und unfocused ist dann ganz normal. Jetzt gibt es hier noch so Zeiteinheiten, Transition Durations.
Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen.
Genau. Okay. Schauen wir uns das mal an, wie das im lebenden Beispiel aussieht. Weil wir einen Webservice verwenden, starte ich das aus Visual Studio heraus, weil der Webservice auch da sein muss, damit es läuft.
Guter Tipp, guter Hinweis. Hätte ich jetzt zum Beispiel gerade vergessen.
Ja, da gibt es auch noch einen kleinen Workaround. Jetzt sehen wir uns hier den Button an und ich gehe hier mit der Maus drüber und er wird ganz spontan rot. Und wenn ich drauf drücke, wird er blau. Und draufklicke, dann wird er blau.
Ja.
Und dann lädt er die Daten. Und dann sehe ich hier meine Elemente. Aus irgendeinem Grunde haben wir das eben jetzt
überschrieben, unsere vorige Version, wo wir die Auswertung, das Auslesen gemacht haben.
Macht nichts, machen wir gleich nochmal neu. Diese Transition kann ich jetzt konfigurieren und zwar kann ich sagen, das soll 3 Sekunden dauern, diese Übergänge. Und
0,3 Sekunden.
0,3 Sekunden. Und wenn ich das jetzt nochmal starte, dann ist dieser Übergang sehr sanft.
Wenn
man jetzt genau hinguckt, ich hoffe, das sieht man in dem Video, sehr sanfter Übergang und sehr sanftes Klicken. Und da kriegen wir unsere Ergebnisse.
Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist der gelbe Rahmen, oder?
Der rote Rahmen, der ist rot. Er hat einen Fokus. Wenn ich jetzt Shift-Tab drücke, verliert er den Fokus.
Okay.
Dann sehe ich das.
Ja, stimmt.
Da kriege ich den roten Rahmen, jetzt ist es weg und jetzt kriegt der andere hier den blauen Rahmen. Und das Schöne ist, dieses Styling hier, was ich hier habe, ich beende mal die Template-Bearbeitung, indem ich hier drauf drücke, kann ich jetzt für den Button auch übernehmen, ganz einfach. Deswegen habe ich ihn auch drin gelassen. Diese, ich gehe mal auf Resources hier in den Reiter und da habe ich jetzt den Vista Glass Button Control Template. Mhm. Und den kann ich jetzt einfach neben per Drag and Drop hier drauf fallen lassen und er fragt mich, möchtest du jetzt einen neuen Button erzeugen oder den Button, den du jetzt hier gerade markiert hast oder auf den du jetzt fallen gelassen hast, soll nur das Template übernehmen. Und dann sieht der genauso aus, einzig und alleine die Foreground Color.
Ja, ist immer noch auf schwarz, genau.
Genau. Da habe ich jetzt zwei Buttons.
Sehr schön, wie einfach.
Wenn ich das jetzt verändere, wird das sofort für alle übernommen. Wenn ich jetzt einen Button... das Template.
Bearbeitest wieder, dann wird der andere auch automatisch mit geupdatet.
Genau.
Dafür ist es ja ein Template, ne?
Ja, und auch über Resources kann ich auch einfach Edit Resource hingehen und ich sehe jetzt hier die Einzelteile des Buttons irgendwo. Und zwar da oben sehe ich den Button in der Designansicht. Und wenn ich da wieder rausgehe, lande ich wieder auf der Page. Das ist eine kleine, aber feine Änderung, die macht das doch schon irgendwie recht, recht schick, finde ich. Wir wollen aber jetzt noch ein bisschen weiter gehen. Und zwar sind wir uns ja eben die Inhalte hier abhanden gekommen. Und zwar möchte ich jetzt hier die einzelnen Elemente darstellen, ein bisschen schöner. Mhm. Und was ich hier machen kann, relativ einfach, rechte Maustaste, Edit Control Parts oder Other Templates. Und hier gibt es Vorlagen für Item Template, ein einzelnes Element, das hatten wir in dem letzten Webcast, hatten wir das im Code geschrieben, das kann ich aber auch hier machen, oder aber Items Panel, wie verhält sich das gesamte Panel, also die Liste, ja. Da kann man einen schönen Effekt gleich machen, aber wir machen erstmal das eine, und zwar erzeuge ich hier ein leeres Template, und zwar, ja, Data Template 1 soll jetzt mal reichen. Und wir hatten das eben in einem Stack Panel, aber wir möchten das darstellen in einem Grid. Ich ziehe dazu mal das Grid auf. Und das
war nochmal der Vorteil, hier jetzt ein Grid zu verwenden, kein Stackpanel?
Ein Stackpanel stapelt automatisch von oben nach unten. Ein Gridpanel kann ich mit Zeilen und Spalten arbeiten und es anders positionieren. Okay. Und ich will jetzt Texte darstellen und zwar ungefähr drei. Deswegen füge ich drei Textblöcke ein. Und verschieb die mal. So, der erste Textblock, der soll oben stehen, soll sich über alles überspannen und der soll die Überschrift beinhalten, deswegen auch ein bisschen größer. Font Size haben wir hier. Und auch eine andere Schriftart. Und da, wo dieses Symbol dabei ist, das sind eingebettete Schriftarten in Silverlight. Die können wir auch sofort verwenden. Oder aber auch die anderen Schriftarten, die werden damit eingebunden.
Ich bin ein Fan von Verdana übrigens.
Verdana.
Verdana mag ich sehr gerne. Schlichte Schrift.
Nehmen wir die Verdana.
Danke dir.
Ah, bitteschön. Wir sagen 20 als Überschrift. Und wir sagen, dass der Text auch rocken kann. Rock, dass er auch automatisch umbrechen kann. Hier weiter unten möchte ich später das Publish Date haben. Mhm. Und da unten drunter möchte ich in Summary und das dann bis ans Ende haben. Und ja. So, das Schöne hier ist, ich sehe jetzt schon mal grob, wie es aussehen soll in Zukunft. Das Schlechte daran ist, in dem Moment, wo ich diese Daten an etwas dran binde, sehe ich das nicht mehr, die Ergebnisse. Und zwar, wenn ich jetzt hier sage, hier steht jetzt gerade Textblock drin und wenn ich auf diesen kleinen Button drauf gehe und Data Binding betreibe, dann sehe ich das nicht mehr. Also ich muss sowieso mit Custom Expression arbeiten, weil in Blend 2 da noch keine Unterstützung für ist. Und hier tippe ich das Ähnliche ein wie eben. Ich
wollte gerade nachfragen, das war das Ding, was wir in geschweiften Klammern vorher in Visual Studio eingegeben haben.
Genau.
Und du würdest hier jetzt Summary
Title.Text. Trage ich ein und in dem Moment verschwindet das hier, der Text. Ich weiß, dass es da ist, ich sehe es aber leider nicht mehr.
Ja.
Das gleiche hierfür. Custom Expression.
Nochmal Binding. Da hatten wir dann Publish Date, ne?
Ja. Und hier Summary Text.
Gibt es da jetzt eigentlich, warte mal ganz kurz, bevor du Enter tippst, Binding, noch ein Syntax-Checking? Also wenn ich da jetzt aus Versehen statt einer geschweiften Klammer schließen, eine normale Klammer eintippen würde, warnt er mich da schon oder brauche ich dafür mein Visual Studio, der mir den Codefehler heilert?
Selbst im Visual Studio sieht es nicht erst zur Laufzeit, dass ich da einen Schreibfehler drin habe, leider. So, jetzt habe ich quasi ein Item-Template bearbeitet und sehe aber auch hier schon noch nichts, weil die Daten noch nicht geladen wurden. Mhm. Und ja, wenn wir das jetzt starten, mein Webservice. Laden uns die Daten.
Warten einen Moment. Oder auch zwei.
Oh, und da sehen wir. Okay. Chelsea Probe, Pokalfinale, Ralf Santelli, bla 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 und so weiter und so fort. Und hier sehen wir jetzt im Prinzip die Ergebnisse unserer Abfrage, aber auf diese spezielle Breite gefixt. Wir haben das halt gesagt, dass das so und so breit sein soll.
Ja.
Das Schöne ist, diese Liste, warum muss die Liste mal von oben nach unten gehen? Das muss es gar nicht. Man kann jetzt hier hingehen und sagen, Edit Other Templates bei der Liste und sagt, ich möchte nicht die einzelnen Elemente, ein Item Template, sondern das Panel bearbeiten. Create Empty, Items Panel Template.
Okay.
Und das war, überlege ich gerade, ist das das Richtige? Ja, nochmal zurück, Ctrl Z ist mein Freund, Edit, Control Parts, Edit, Listbox Style, genau, Listbox Style ist es. Bei einem Listbox Style, da sehen wir, dass hier die Elemente drin sind, ein Scroll Viewer ist da eingebaut, ein Items Presenter und ähnliches, das könnte ich jetzt auch noch verändern. Und den Scroll Viewer hier innen drin kann ich auch nochmal anpassen.
Jetzt geht's ins Eingemachte, okay? Wir gehen immer weiter rein.
Ja, Edit a Copy.
Vorlagen, ja.
Und dann sehe ich hier einen Scroll Viewer, Vertical Scroll Viewer. Der ist aber auch nur da, wenn er wirklich da ist.
Ja,
und so weiter. Dann kann ich jetzt mal hingehen, das Ding Vertical Scrollbar. Der Vertical Scrollbar ist jetzt 18 Pixel breit, falls vorhanden. Ich mache den jetzt mal auf 50. Und den Horizontal Scrollbar mache ich auch mal auf 50. Und gehe wieder raus, starte das Ganze.
Ziemlich breite Balken.
Ja, die kann man aber dann mit Fingern steuern.
Ah, darauf wollte sie hinaus.
Genau. So, jetzt sehen wir hier einen ziemlich breiten Balken, den kann ich aber auch mit Fingern steuern. Ich kann auch hingehen, diesen Button auch nochmal in dem gleichen Style übrigens wie hier definieren. Mal gucken, ob wir das auf Anhieb finden. Und zwar Scroll Viewer, Edit Template und eine Scroll Bar.
Den müssen wir auch wieder anpassen.
Edit Control Pass, nee, den Edit a Copy.
Machen wir das
mal. Gucken. Scroll Bar. Kann nichts kaputt gehen. Da sehen wir dann den Scroll Bar. Und ja, da ist alles Mögliche drin. Müssen wir gucken, ich würde gerne ihn hier haben. Genau ihn. Vertical Thumb.
Okay.
Und ich überlege mal, ob das manchmal funktioniert, nicht immer.
Direkt das zuzuweisen.
Und damit habe ich.
Neuen reingelegt, ne?
Neuen reingelegt, okay. Wenn ich diesen Vertical Thumb nehme, ich überlege gerade, da sehe ich, dass das schlichtweg. Ich überlege gerade, was ist das für ein Control? Das ist ein Thumb Control. Wenn ich das nochmal editiere, Edit Template, dann sehen wir hier Vordergrund, Background und so weiter. Ich kann jedes einzelne Element
zustellen,
reingehen und total verändern. Ja, macht wahnsinnig viel Spaß und
dauert aber eine Weile, ne?
Dauert eine Weile, da reinzugehen. Aber das sieht doch jetzt schon mal um einiges anders aus als das Ding, was wir.
Wollen wir noch die Breite anpassen?
Breite.
Wir haben ja gerade zu früh umgebrochen in unserem Template, ne?
Ja, da können wir jetzt nochmal da reingehen. Edit Items, Item Template.
Mhm.
Und haben hier das Grid. Das Grid hat im Prinzip eine fixe Größe. Manchmal kommen hier Kollegen vorbei und schauen dann so da rein und das ist Achim Detweiler Und er macht Späße, während wir hier sowas aufhören.
Ja, versucht uns halt einfach aus der Ruhe zu bringen. Aber ja, das ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Also Profis bringst du sehr schwer aus der Ruhe. Und du kannst ja auch mit automatischen Werten arbeiten. Dann bricht er aber manchmal, dann kriegen wir zum Beispiel diesen Effekt.
Du machst es jetzt auf dem Grid. Die Textblöcke einzeln sind schon auf maximaler Größe.
Die sind gedockt. Ja. Habe ich eben schon richtig gedockt.
Okay.
Und wenn ich das nochmal starte. Dann
einmal laden. Sie werden verbunden.
Ja, und da zeige ich jetzt noch einen schönen anderen Trick. Dann sehen wir hier, dass er hier rüberrollt. Da muss man ein bisschen spielen.
Stimmt, weil wir wollten ja eigentlich die Zeilen umbrechen und die erste Zeile aber in ihrer Folge war auch keine. Genau.
Deswegen gehen wir mal hin und sagen, das Ganze hätte eine Breite von 300. Und das ist dann auch so ganz gut. Automatische Höhe, aber dann bricht er nach unten. Mhm. Also kann man viel, viel spielen. Was jetzt mich noch ein bisschen stört, ist, ich sehe nicht das, was passiert. Es wird nicht geladen. Und das würde ich gerne noch verändern. Und dazu baue ich mal ein neues Control. Und zwar gehe ich hier in meinen RSS-Reader und sage Add New Item. Und das Control, ich jetzt zwei nenne ich Await Control.
Await Control. Okay.
Dieses Control kriegt automatisch automatische Höhe und Breite. Okay. Das ist leider viel zu groß. Deswegen mache ich mal mit Tab alles beiseite. Tab-Taste. Mhm. Kann das kleiner machen, zentriere es. Und voilà, da ist es wieder. So. Ich möchte dieses Control einblenden, wenn etwas passiert. Und das soll alles andere überblenden und dass ich nicht nochmal drauf drücken könnte.
Okay.
Deswegen kriegt das Ding einen Hintergrund. Einen schwarzen. Der wird 50% transparent, dass ich immer noch die Hintergrundsachen sehen kann. Und dann mache ich Dinge, die, boah, wow. Also super. Ne? Also, ich mache mal den Wartekringel von Windows Vista.
Ich wollte es gerade sagen, jetzt kommt der Ventilator.
Ja, der Ventilator.
Ich weiß nicht genau, wie das Ding richtig heißt. Ich habe mir gerade was einfallen lassen.
Irgendwie habe ich jetzt gerade... die englische Tastatur eingeschaltet.
Das ist schön.
Da gibt es auch einen tollen Trick, um das zu vermeiden. Soll ich dir mal zeigen?
Ja, zeige mir bitte.
Ja, man geht einfach, öffnet das und sagt Settings und sagt Englisch.
Entfernen.
Dann passiert
es. Kannte ich schon.
Dann halt nicht. Dann mache ich es wieder rein.
Vielleicht wusste jemand anders nicht.
Aber Shift, ja, egal. Ich kann so nicht arbeiten. So, füge hier einen Kreis ein. Der Kreis soll automatisch
sich... Ganz klein sein.
Automatisch stretchen. Dann kopiere ich den Kreis, füge ihn nochmal ein und sage, er soll sich auch stretchen, aber er soll 20 und nochmal 20, weil das nur 2 war, groß sein.
Der will nicht mehr als eine 2.
Dankeschön. Und dann gehe ich hin und werde jetzt mal wieder Try-and-Error-Methode machen und sagen, die eine Ellipse aus der anderen ausschneiden mit Path oder Combine und Intersect. Das ist falsche. Ja. Deswegen Combine, Subtract, auch das falsche.
Ja, aber die drunter.
Ja, es ist immer das, was ich zum Schluss nehme. Das hier.
Nee, ich meinte die andere Ellipse von der oberen ausschneiden, oder?
Nee, so. Es irgendwie funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum.
Du hast genau das gleiche gemacht wie eben.
Nee, ich habe einen anderen. Ich habe Subtract genommen, nicht Intersect. Es gibt da so 5 und 6 und
gut.
Ja. Da kennen sich Designer total super mit aus. Und jetzt kriegt das Ding eine andere Füllung. Jetzt habe ich aus den 2 Ellipsen einen Vektorpfad gemacht. Und er kriegt jetzt eine Füllung, wie es in sich hat. Und zwar, machen wir das schon bunt?
Oh nein, nicht schon wieder bunt.
Bunt, ne? Also wie gesagt, Sie lernen hier Worst Case, Worst Practice.
Worst Practice, ja, absolut.
Und das ist quasi so Hippie-Bier.
Noch ein paar Marker dazu, ja. Ich fürchte schon, was du als nächstes tust. Du wirst immer mehr Farben hinzufügen.
Ja, weißt du, ich habe Stil.
auch wenn er schlecht ist.
er sieht ganz nett aus, ne?
Ja.
Jetzt sind wir in diesem Pfad, der soll doch noch ein bisschen in der Mitte stehen, nicht so nach außen. Deswegen 50.
Das ist immer noch das gesamte Fenster, ne? Das ist immer noch das, was komplett überlagert.
Ja, okay, genau.
Das ist ein Riesenwartekringel immer noch.
Ja, und jetzt würde ich quasi ein Storyboard anlegen.
Das ist was Neues. Super, ein Storyboard.
Wait, Storyboard. Und diesem Storyboard sage ich einfach, bei Sekunde 0 ist deine Rotation, F6 drücken, sorgt dafür, dass das übrigens nach unten wandert. Mhm. Und bei Sekunde 0 möchte ich, dass dieser Button, die Rotation, hier mal hier auf Transforms, das gleiche wie wenn ich den hier anfassen würde,
okay.
Einfach bei 0 liegt. Hier sind wir bei 0. Ich bewege ihn einfach, damit ein Keyframe aufgenommen wird. Mhm. Und dann soll er sich innerhalb von 2 Sekunden
einmal komplett drehen.
Einmal komplett drehen.
Wow.
So, und dann sagen wir mal 360 Grad. Und das sieht dann so aus.
Der ist sogar nicht rund.
Wir sehen, dass er ein bisschen eirig ist. Macht nichts, wir sollen hier nur das Konzept lernen.
Kann mal passieren. Wir machen einfach
wobei, das können wir auch hinkriegen. Und zwar, ich beende das Storyboard Recording. Ich möchte, dass er in der Mitte ist. Immer in der Mitte und keine Margins hat, aber dafür eine gewisse Größe kriegt. Damit ist er dann wirklich rund. Der Vektorpfad hat auch Width und Height, oder?
Ich glaube, ich habe es gerade gesehen gehabt.
Width, Auto, genau. Width wird automatisch 100 groß. Dann haben wir 200. Und die Height auch. Sagen wir 200, ne? So, und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen.
Ja. Oh, ich kriege schon Zustände.
Psychedelisch. Ja. Okay, dieses Storyboard, klicke ich mal hier drauf auf das Storyboard und sage, es soll Auto-Reverse laufen. Nein, es soll nicht Auto-Reverse laufen, aber es soll für immer laufen. Für immer und ewig, solange ich nicht sage Stopp.
Was wäre der Unterschied?
Auto-Reverse, es dreht sich wieder zurück. So, bing, bong.
Ach so, okay.
Und das macht jetzt... Mhm.
Schöne Soundeffekte auch. Können wir die aufnehmen und auch mit drauf?
Ja, wow, wow, bing, bong. Ja. Ich habe übrigens die Windows 7 Sounds designt. Man ist der Zinger. Ja. Okay. Das ist NDA.
Die gibt es ja noch gar nicht.
Okay. Also Windows 7 gibt es auch gar nicht. So, in dem Fahrrad machen wir auch noch einen Stroke raus. Der sieht doof aus. Und dann hätten wir das Ganze. Jetzt kommt ein bisschen Logik. Beziehungsweise ich kompiliere das Ganze kurz, gehe wieder zurück auf die Page und füge das Control mal pauschal komplett drüber. Unter der Asset Library finde ich jetzt bei Custom Controls mein Weight Control und füge das ein. Und das ist jetzt außerdem in der Liste gelandet und ich füge das im Layout Rule ein. Und da oben ist es. Und ich sage, du erstreckst dich über alles. Mhm. Höhe, Breite automatisch und. Ja, das Problem ist, das Ding stört ja, wenn wir die Anwendung jetzt starten. Ich nenne das auch Weight Control.
Darf ich raten? Wir machen wieder einen Collapse draus.
Wir machen da momentan, ja, machen wir. Aber ich gehe jetzt zurück in Visual Studio und er merkt, da ist ein neues Control hinzugekommen, das Weight Control. Das Weight Control möchte ich natürlich zur Designzeit sehen, in der Entwicklungszeit, aber nicht in der Laufzeit.
Okay.
Deswegen gehe ich hier in den Code und schreibe rein, if Designer Properties, das ist ein schöner Trick. Diese Designer-Properties sind auch wieder ein Namespace-Component-Model.
Muss man auch kennen bzw. wissen, ja.
Ja. Get is in Design-Mode this. Befindest du dich gerade im Design-Modus, dann ist alles okay. Wenn du dich aber nicht drin befindest, dann this visibility gleich collapsed. Es schaltet sich quasi zur Laufzeit automatisch aus. Mhm. Also wir werden das jetzt nicht sehen.
Typische Frage von einem Entwickler, verbraucht das irgendwelche Ressourcen? Weil das steht ja im Code drinnen und es ist eine If-Abfrage.
Es verbraucht minimalste Ressourcen, es schaltet sich da aus, aber es ist eine Zeile Code und das sollte kein Performance-Engpass sein.
Okay.
Das wird einmal gesetzt, weil an jedem Control werden hunderte von Eigenschaften gesetzt und es ist einfach auch das Umswitchen. Man kann überlegen, ob man das generell sehen möchte oder nicht. Ich möchte es als Designer sehen. Ich kann es als Designer ja auch selber ausblenden, damit ich den Hintergrund designen kann. Und so, was ich jetzt machen möchte, ich möchte eine ganz einfache Methode erstellen, und zwar public void begin waiting. Was ich da mache, ich starte das Storyboard, wie hieß es? Await Storyboard Begin. Und ich schalte this Visibility auf True.
Gleicher Fehler wie ich vorher, sehr schön. Visibility.
Ja. So. Public.
Das gleiche nochmal fürs Beenden.
Void ends waiting. Und da stoppe ich das Storyboard, weil das würde tatsächlich im Hintergrund weiterlaufen. Wait, Storyboard stop. Und this visibility is collapsed. So. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in meiner Page-Anwendung bin und da irgendwas geschieht, wo er wartet, machen wir das wieder. Tada, schön. Ne? Start bei Load Click, ich mache auch Go to Definition, Load RSS Feed, wenn ich da reingehe, wird ja quasi der Proxy aufgerufen, dann wird das Laden begonnen. Mhm. Und ich sage einfach Wait Control, Begin Waiting. Dann schaltet es sich selber ein und wenn hier die Daten zurückkommen, egal was passiert, Hauptsache, also das Wait Control wird wieder End Waiting. Und damit habe ich quasi schon eine Warteuhr und ich habe es verhindert, weil ich das über alles andere drüber lege, dass ich den Button nochmal klicken kann.
Warum hast du das von unserem Download Stream Completed ganz am Anfang eingeführt?
Weil.
Am Ende? Also, es wäre so von der Logik her, wie ich das jetzt
also wenn ich
verstanden hätte.
Ja, ich schalte es sofort aus, weil, wenn ein Fehler auftritt, möchte ich trotzdem, dass der Fehler, dass es erstmal aufhört
und
dass es nochmal starten könnte mit einer anderen URL.
Okay. Gut.
Auch so Fehlerdialoge, also wenn ein Fehler auftritt, wir haben eben dieses Message gemacht, möchte ich noch ein bisschen schicker machen, dann mache ich das gleiche Spielchen. Und zwar füge ich hier ein Message Control hinzu, Add New Item, Message Control, das gleiche Spiel, das hat auch automatische Größen, ist leider immer zu groß.
Riesig, ja.
So, Hintergrund ist schwarz, aber transparent. Und 50%
hatten wir vorher, ja. So, du willst es auch wieder über die ganze Größe machen und dann irgendeinen Text wahrscheinlich drin erscheinen lassen,
oder? Genau, Textblock, diesen hier, den füge ich hier ein und den sage ich auch bitte in der Mitte, Wrapping einschalten, dass er dann durchaus nicht drüber blockt, drüber fällt. Ich versuche das auch immer. Wrap ist eingeschaltet. Und ein bisschen größer machen das Ganze. Das möchte ich aber, dass der User das beenden kann, deswegen füge ich hier auch noch einen Button ein. Einfach Doppelklick. Doppelklick ist für mich immer am einfachsten und dann positioniere ich das hier mit diesen Elementen unten, aber bitte doch nicht ganz unten, deswegen nochmal ein bisschen Abstand.
So, schöner Trick.
Und was ich aber auch machen möchte, der Button soll natürlich genauso cool aussehen wie die anderen Buttons. Deswegen gehe ich jetzt kurz in meine Resources und da sehe ich, ich habe keine Möglichkeit, auf die Ressource zuzugreifen, weil die Ressource von meinem Button liegt einfach da drin.
Ja.
Ich gehe nochmal auf Ressourcen und sehe Page Vista Glass Button. Und diesen Effekt möchte ich jetzt einfach überall in meiner Anwendung haben. Deswegen ziehe ich den in App Sammeln hinein. Speichere das Ganze intern, baut dir die Referenzen um. Also ich merke keinen Unterschied. Die Buttons bleiben so erhalten. Und mein Message Control kann jetzt auch diesen Vista Glass Button bekommen und sage Template. Und den kann ich auch jetzt das größer machen.
Da auch wiederum die Vordergrundfarbe.
Ja, jetzt machen wir hier Width ist 100 und 30 und auch hier die Vordergrundfarbe verändern. So. Was auch schön ist, nicht unbedingt nur Text zu verwenden, sondern vielleicht einfach ein Go oder weiter oder sonst was Zeichen machen. Deswegen gehen wir hier rein. Ich möchte keinen Text drin haben, sondern ein Play-Symbol. So ein Viereck. Ein Viereck möchte ich in ein Dreieck verwandeln, deswegen gehe ich hin und sage Path, Convert to Path, also in einen Vektor-Path.
Ja.
4 minus 1 gleich Dreieck. Und
eigentlich könntest du ihn so lassen und drehen, aber gut.
Ja, aber ich mache das so. So,
also du willst ihn noch ein bisschen schräg haben,
entschuldige. Genau. Ja. Und drückt gleichzeitig die Alt-Taste und lass es da drin fallen. Dieser Pfeil ist für Vektorpfade und dieser Pfeil ist für das gesamte Objekt, deswegen mache ich das gesamte Objekt jetzt hier kleiner.
Du hast so ein paar Hotkeys draus, ein paar Tastaturkürzel, die, glaube ich, auch wirklich wertvoll sind, kann man die irgendwo nachschlagen eigentlich? Also sind die im, sind die im User Guide drin?
Keyboard, Shortcuts, Help, Keys. Und lustigerweise sind das die ähnlichen wie in anderen Tools, wie zum Beispiel Photoshop oder...
Nicht ganz okay. Wobei es mir da aufgefallen ist, bei den gerade rausgehusteten, dass Skalieren, das proportionale Skalieren, kannte ich bisher bloß mit der Shift-Taste nur. Du hattest Shift und Control gedrückt, ne?
Ja, Shift und Alt, dann zentriert es das auch noch. Also das sind so ein paar Tricks. Ah, okay. Und wenn das innen drin, in dieses Symbol zum Beispiel, nicht so richtig an der Stelle ist, wo du es hinhaben willst, kannst du es immer noch so schieben, ne? Mhm. Ja, lassen wir es mal so. Damit haben wir das jetzt auch. Was ich da auch immer mache, finde ich immer schön, die Füllung ist halt auch transparent. Und der Stroke außenrum ist weiß und der ist nicht transparent. Gibt dann so einen netten Effekt. Ne? Also so Kleinigkeiten.
Ja, so ein Stückchen Eierschale, ne?
Ja. Was darum liegt. Und okay. Selbst der Glow-Effekt, der nachher erscheinen wird, scheint durch das Ding durch. Ne? Das ist halt total.
Warum scheint er durch? Auch der obere jetzt? Ich sehe das nicht immer.
Der obere, also das hier würde auch durchscheinen, wenn man es genau beobachtet.
Okay.
Aber es ist jetzt zu klein, Flieger. Ja, der Button heißt Close Button. Und ähnlich wie mit der Warteuhr, werde ich hier auch in Visual Studio mal noch ein bisschen Logik hinzufügen.
Wir müssen ja noch irgendwas hinbinden, ne? Dass auch der Error-Text da drin erscheint.
Genau. Und zwar, ich gehe mal hier kurz zurück und ich muss ihm noch einen Namen geben. Textblock. Bug Message. Zack. Mhm. So, hier sind wir in unserem Webservice. Hier gehen wir jetzt mal in das Message Control. Und hier sage ich, Close Button, wenn der gedrückt wird, klick, dann möchte ich gerne this Visibility gleich collapsed. Wenn dieses Ding gestartet wird, genauso wie eben, if not Designer Properties. Dann, also wenn du in der Laufzeit bist, schalte ich erstmal aus und nur auf einen Befehl einschalten. Mhm. Und zwar this visibility gleich collapsed. So, dann möchte ich den Text ja auch noch nach außen geben. Deswegen sage ich noch public void show message. Und da sage ich string message. Und die binde ich jetzt an die interne Variable, die ich Punkt underscore message genannt habe, an message. Ja, damit hätte ich alles, was ich brauche. Kompiliere das vorsichtshalber nochmal, wechsle hier wieder auf die Hauptseite und füge genau wie das Wait Control Layout hier das Control rein. Ich sehe es jetzt gerade noch nicht, weil er muss einmal kompiliert haben, aber das kann ich lustigerweise machen, während ich diesen Dialog aufhabe.
Sehr gut.
Hab hier das Message Control, füge ich auch hier ein.
Macht es wieder auch über die ganze Breite.
Ja. Und Auto.
Stretch, genau.
Mhm. Ist das jetzt über die ganzen, ja genau, weil wir oben, ja okay. Und dann hätten wir jetzt quasi das, was wir wollten. Wenn wir das nicht sehen wollen, schalten wir es einfach aus. Hier so sehen wir wieder die ursprüngliche Anwendung. Und sagen hier auch Message Control. Und dann gehen wir wieder ins Studio.
Jetzt müssen wir es ja noch starten, bei Bedarf.
Genau, Show Message, deswegen habe ich auch ein bisschen vorgearbeitet. Show Message wollte ich, dass du das schreibst und da bin ich einfach schlichtweg Message Control, das findet er jetzt nicht, weil das die Änderung zu kurzfristig war. Aber kurz kompilieren, auch wenn Fehler auftritt. So, dann kennt er jetzt Message Control. Warum habe ich es denn nicht gespeichert drüben? Message Control. Page. Ich bin in Message Control drin, dann kann er es auch nicht kennen. In Page. Und zwar, wenn Show Error kommt. Da möchte ich diese Methoden, da habe ich vorgearbeitet. Also Message Control Show Message. Und da sagen wir mal, da gibt es so einen Trick bei den ganzen Exceptions. String. Message ist gleich Exception. Message ist die offizielle Fehlermeldung. Mhm. Plus Environment New Line. Gibt es eine neue Zeile. Mhm. Plus Exception Stack Trace. dann kriege ich hier auch direkt den, ja, noch mehr Code, falls es okay. Und hier schreibe ich dann die Message rein. Dürfte jetzt ein bisschen lustig aussehen, dann können wir das hier rausnehmen und das Objekt Message selber hier komplett entfernen. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So, eine kleine Detailänderung. In meiner Message-Box sage ich schlichtweg, dass das Ding nicht in der Mitte ist, sondern oben. Weil so ein Stack-Trace könnte schon mal was länger sein, ja. Und den werden wir jetzt einfach mal provozieren. Und zwar ungefähr so. Ja, dann wollen wir mal Fehler produzieren.
Einfach mal eine falsche URL eingeben.
Ja.
Schon mal versucht? Ja.
Er wartet und wartet.
Er sucht und sucht.
Er blendet diesen Kreis hoffentlich bald aus. Da wir im Debugger drin sind, er hat irgendein XML gekriegt. Oder er hat einen Final Found-Sache gekriegt. Ah, okay. Genau. Mhm. Okay, das ist noch was Schönes, was wir noch machen können. Und zwar, falls ein Fehler auftritt, irgendwie, dann kann es sein, dass die Anwendung total böse abstürzt. Das ist nicht so richtig schön. Deswegen mache ich einen Trick. Und zwar, Show Error, die Methode wird jetzt public, damit ich sie außen sehen kann. Und wir gehen mal kurz in die App-Datei rein, die Mutter aller Anwendungen. Und da hatten wir doch dieses Unhandled Exception-Geschichtchen.
Yeah.
Und hier gibt es so ein paar Sachen, die er macht. Wenn er prüft, ob der Debugger attached ist, dann schmeißt er das da rein und so weiter. Das ist nur für die Entwickler interessant. Zur Laufzeit wird es nicht benutzt. Wenn ein Fehler in meiner Anwendung auftritt, möchte ich, dass ich den Fehler auch meinem User freundlich mitteile und nicht mit so einer Pfff. Ne? So. Deswegen gehe ich hin und definiere die Page global. Hier. Wenn die Applikation startet, mache ich Page gleich New Page und lösche das hier raus. Eigentlich nichts geändert, nur zwei Zeilen mehr Code. Mhm. Aber dadurch kann ich dieses Page-Ding auch von außen ansprechen. Und wenn ein Fehler auftritt, kriege ich auch hier Argumente drüber. Und zwar sage ich page.showError. Deswegen habe ich die Methode public gemacht. e.exceptionObject. Da ist die Exception drin. Und ich sage e. Handled gleich true. Der Fehler wurde bearbeitet, behandelt. Und damit habe ich jetzt quasi eine nahezu absturzsichere, es gibt noch zwei Fehler, die da nicht von betroffen sind, aber nahezu absturzsichere Anwendung. Naja, stürzt ab, aber ich zeige ihm eine ordentliche Fehlermeldung. Ne?
Ja.
Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Rödel, rödel. Oh, ich finde das toll, diesen Kreis. So, Debugger ist attached, deswegen kommt das immer, aber wir können die Anwendung weiterlaufen lassen und er sollte uns das jetzt eigentlich zeigen. Wenn wir vielleicht nochmal hier reingehen, nochmal den Fehler provozieren. Eine kosmetische Sache werden wir noch machen. Also generell, wenn der Debugger drauf ist, komme ich so oder so immer in diese Fehlermeldung. Step hier durch. Was wir nicht machen, wir zeigen es nicht an, die Fehlermeldung.
Das wäre jetzt mein Job gewesen, dich darauf hinzuweisen.
Ne? Ja, durchgefallen.
Oh, schon wieder.
Ja.
Wann schaffe ich den Kurs denn endlich?
Ja, ich glaube, ich bezweifle, dass du beim nächsten Webcast noch dabei bist. Also, das, ja. Machen wir mal hier. Zack.
Neuer Versuch.
Fehler. Okay. Wir starten es gleich mal ohne. Dann kommt hier die Fehlermeldung und wir sehen hier den ziemlich brutalen Stack Trace.
Allerdings, ja.
Müssten wir noch ein bisschen schöner machen. Und hier sehen wir auch den Durchschnitt.
Oh,
na, super,
großartig.
Ne? Und wenn ich hier drauf klicke, ist das wieder weg.
Und ich kann oben eine neue URL eingeben.
Genau. Und somit habe ich eine quasi absturzsichere Anwendung gebaut. Das starten wir jetzt mal ohne Debugger. Wenn ich hier drauf drücke, startet der automatisch im Debug-Modus. Wenn ich sage Build, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Debug. Start without debugging. Control F5. Startet er ohne den Debugger zu attachen. Das geht eine Runde schneller. Und
ja.
Da fehlt noch ein Feature. Und wir sehen diese Fehlermeldung. Bitte, lieber Kunde, es tut mir leid, dass ich einen Fehler gebaut habe. Hier der Button ist jetzt auch gedockt, rechts und links. Nicht so ganz schön, aber das ist Kosmetik. Und wir wissen ja jetzt, wie es geht. und drücken drauf und die Anwendung läuft trotzdem Schön. Weiter. Eine Sache möchte ich noch reinbringen, und zwar ich drücke ständig, das macht jeder.
Enter in der Textbox.
Enter ja, ich in weiß, der Textbox.
Das ist mir auch schon passiert.
Und das geht relativ einfach zu beheben. Wir gehen mal bei der Textbox hin und sagen oben Address, RSS, Address. Mhm. Wenn der Text sich changed, dann habe ich hier einen Eventhändler. In E steht ein Key drin. Nee, das war falsch. Falsches Event. RSS Address Key Down. Wenn Taste gedrückt wurde.
Ja.
Ich kann auch Key Up nehmen. So, if E Key gleich.
Ah, du fragst ab, welche Taste gedrückt wurde.
Enter. Dann. Falls Enter, dann load RSS Feed. Damit spare ich mir das Tabben auf den nächsten Button und habe wieder ein Komfort-Feature mehr.
Das muss ich hier im Code machen?
Das frage ich im Code ab. Ja, das muss ich im Code machen. Ich kann ihm im Code halt nicht im Design nicht sagen, welche Methode er dann aufrufen soll, wenn ich Enter drücke.
Ja, das stimmt.
Zumindest in Blend 2 noch nicht. In Blend 3
also haben wir da was. Sonst wäre noch die Möglichkeit oder die gedankliche Möglichkeit gewesen, den nächsten Event oder den nächsten Button dahinter anzuspringen, wie das bei Formularen sonst eben auch der Fall ist. Dass du einen Default-Button hast, der benutzt wird, wenn du weitergehst sozusagen.
Ja, genau. Ja, das habe ich jetzt so noch nie genau untersucht.
Tut ja den Job.
Es tut es. Wir kriegen hier unsere gewollte
Debug-Modus.
Okay. Ja, unsere gewollte Fehlermeldung. Schließen das Ganze und F5 drücken, dann startet er einmal komplett neu, dann habe ich auch die neue URL. Drücke drauf.
Fragen noch einmal schön ab.
Da haben wir unser schönes Ergebnis. Da kann man noch einiges dran tunen. Es sind so noch ein paar Sachen, das geschulte Auge, dem fällt was auf. Aber das vielleicht später mal in einem weiteren Webcast. So, das ist jetzt eine schöne Seite. Die möchte ich aber vielleicht schlichtweg einbetten in eine andere Seite. Beziehungsweise eine ganz normale HTML-Seite.
Da ist sie doch schon drinnen.
Ja, sie ist in der HTML-Seite drin, aber ich möchte vielleicht da einfach noch was drumherum bauen. Deswegen klappen wir das mal alles zu und gehen auf unsere Startseite und sagen dem Ganzen, du kriegst übrigens nur 50% der Seite oder 70%. Und 100 hier, das ist die gesamte Seite, 70 hier. Wir fügen hier oben dann auch wirklich HTML-Code ein. H1, Jan und Olivers News Feed Reader. Und hier unten auch nochmal div das war's für heute. Und ja. Damit wäre das Ding auf einer Seite eingebettet. Man sieht, dass es wirklich eine Seite drin ist, eine echte HTML-Seite. Und dann sehen wir das wieder drin. Wir können das auch rechts und links noch einschränken und ähnliches. Ja. So sieht man, dass man es, wie man es einbinden kann, auch feste Größe geben und ähnliches.
Schön. Ich bin jetzt doch überzeugt von deinem Design.
Ja.
Du hast es geschafft. Auch der bunte Rotor.
Ich habe dir Geld dafür gegeben, dass du das sagst.
Hier gerade unterm Tisch.
Ja, okay. Der bunte Rotor ist echt Kunst, ne?
Der ist aber wirklich psychedelisch und Hippie-Style. Ich wusste gar nicht, dass du da so eine Ader für hast.
Ja.
Hörst du dann auch Peter, Paul und Mary? Oder?
Janis
Joplin?
Nee.
Auch nicht, okay.
Ja, Paul, Larry, Adam und Edge.
Ah.
Aber okay. Gut, das war's.
Sehr schön.
Das war jetzt unser erster Teil, dritter Teil und der nächste folgt irgendwann. Viel Spaß,
bis dann. Bin mir auch sicher. Ciao, bis dann.
Ciao.